Okay, wir haben heute übrigens den 10.07.2025 und es ist 17.24 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Es ist also die perfekte Zeit, um in die Nachrichten zu schauen. Es ist immer die perfekte Zeit, um die Nachrichten zu schauen. Das machen wir jetzt auch. Wir kicken also mal, was so los ist. Und die erste Information, die ich für euch habe, das sind, oder besser gesagt, die ersten zwei Informationen sind kurz und knappe Informationen, einfach um ein bisschen reinzukommen, die ich für relevant erachte. Die erste kommt aus dem Deutschlandfunk und die handelt sich um den Misstrauensantrag gegen die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Ich habe ja im Laufe dieser Woche oder letzter Woche habe ich ja gesagt, dass da ein Misstrauensantrag von den rechtsnationalen Parteien oder Splitterparteien oder isolierten Fraktionsmitgliedern, I don't fucking know, wie genau das da aussieht, denn die Parteien haben eigentlich gesagt, nee, das ist nicht eine Parteienaktion, sondern das machen die Leute irgendwie so, dass ein Misstrauensantrag vorgestellt wird, der jetzt zur Abstimmung gestellt wurde und die Abstimmung ist durch, der Misstrauensantrag ist gescheitert. Ursula von der Leyen bleibt also Kommissionspräsidentin der Europäischen Union, genauso wie die Kommission allgemein. Es gab keine Mehrheit. Im Artikel heißt es, der Misstrauensantrag ist gescheitert, doch wechselnde Mehrheiten bereiten zusehends Probleme, wenn es darum geht, eine pro-demokratische Koalition in der Mitte aufzubauen. Ich kann euch nicht genau sagen, wie viele dafür waren, aber es war auf jeden Fall nicht die entsprechende Mehrheit, die es benötigt hat. Das war von vornherein schon so ein bisschen klar. Es wurde davon gesprochen, dass es so 140, 150 Leute geben soll. Wenn es jetzt am Ende 176 gewesen sind, okay. Das ist schon einiges. Für den Fall, dass ihr vergessen habt, warum es da geht oder worum es im Kern geht, ist, die Frage war, was hat Ursula von der Leyen zu Corona-Zeiten mit den Pfizer-Leuten per SMS ausgetauscht? Die haben SMS geschrieben und ein Gericht, ein Europagericht, hat geurteilt, okay, Frau von der Leyen, Sie müssen diese SMS mehr oder weniger veröffentlichen. Und die Kommissionsuntergebenen sagen, nee, machen wir nicht, weil das ist überhaupt vollkommen irrelevant. So irrelevant scheint es ja nicht zu sein, wenn man sich dazu weigert, die zu veröffentlichen. Also schon ein bisschen sus. Und jetzt gab es da eben das Misstrauensvotum im Zusammenhang dieser SMS. Und das ist Ich bin selber kein Freund von Ursula von der Leyen. Ich bin aber ziemlich sicher, dass es absolut untragbar ist, mit rechtsnationalen Schaustellern, die da vor Ort stehen und irgendwie meinen, irgendwas für die Demokratie zu tun, mitzustimmen. Also schon ein Fiebertraum. Da haben sich zu viele Leute gefunden dafür, wer das eingereicht hat, das konnte man nicht tragen. Ne? Das konnte man einfach nicht tragen. Unabhängig davon sollte es klar sein, was Ursula von der Leyen mit diesen SMS mit den Pfizer-Leuten ausgetauscht hat. Also wenn es um die Frage geht, wen finde ich besser, Ursula von der Leyen oder Faschisten, dann entscheide ich mich für Ursula von der Leyen. So, das ist mein Statement dazu. Ich denke, nachvollziehbar auf jeden Fall. Das ist nur ein kurzer Artikel aus dem Deutschlandfunk, einfach um euch ein kleines Update dazu zu geben, weil wir auch davon berichtet haben, dass das passiert, dass es dieses Misstrauensvotum gibt und da gibt es jetzt ein Ergebnis dazu. Was es auch gibt, kommt aus der Frankfurter Allgemeinen, ein kurzer Abriss. Also erstmal im Gazastreifen passiert gerade wieder einiges, beziehungsweise Mittleren Osten, Nahen Osten, you name it. Es passieren natürlich viele durch Israel ausgeübte Morde, aber es gibt auch wieder Verhandlungen. Verhandlungen, die sich wofür sich Donald Trump und Netanyahu zuletzt auch wieder getroffen hatten. Die hatten ja jetzt ein Treffen und jetzt passieren da mehrere Dinge. Ich habe jetzt einen Artikel aus der Frankfurter Allgemeinen, die sich auf diese Waffenruhe bezieht, und zwar, dass die Hamas einer Geiselfreilassung zustimmen. Im Ring um eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen hat die Hamas der Freilassung von 10 israelischen Geiseln wohl zugestimmt. Das Ganze ist immer noch brühfrisch und auch so sensibel und so undurchschaubar, dass diese Information mit gewisser Vorsicht genossen werden sollte. Also ich gebe sie jetzt einfach mit, damit ihr seht, dass es da Entwicklungen gibt. Aber es gibt auch diese ganz weirde Entwicklung, die jetzt hier in dem Artikel nicht mit ist, aber ich habe es gelesen, darum teile ich es euch ganz kurz mit. Israel, insbesondere Israel Katz, da gibt es einen neuen Vorschlag, den sie machen. Auf den Ruinen von Rafah soll ein humanitäres Lager gebaut werden, wo die Menschen im Gazastreifen hin können und dort Wasser und Nahrung kriegen. Es gibt da aber zwei kleine Haken. Erster Haken ist, wenn sie da reingehen, können sie nicht wieder gehen. Der zweite Haken ist, wenn sie da reingehen, werden sie auf die arabischen Umländer abgeschoben. Ja, das ist der humanitäre Haken an der ganzen Stelle. Also das ist so ein bisschen, es ist fucking crazy. Das ist der Deportationsansatz, den Israel unter dem Segen von Donald Trump nun verfolgt. Das haben wir ja auch schon hier thematisiert, dass Donald Trump gesagt hat, hey, wir müssen die jetzt irgendwie verteilen. Und dann hat Netanyahu und sein rechtsextremes Koalitionskabinett, was er da zusammengestellt hat, gesagt, ja, das ist eine gute Idee. Und jetzt werden da aktiv das erste Mal Deportationsbestrebungen öffentlich gemacht unter der Fahne eines humanitären Lagers. Also die Leute sollen dann, ich meine, die palästinensische Bevölkerung wird ja jetzt schon seit Anbeginn dieses Ereignisses durch die Gegend gescheucht. Von den Norden in den Süden, dann wieder in den Norden. Und auf den Ruinen von Rafah soll jetzt so eine Hilfelager für hunderttausende Palästinenser erstellt werden, gebaut werden, an dem verzweifelten Punkt, an dem sich die Bevölkerung befindet. Und das soll genutzt werden, damit die Menschen dann dort mehr oder weniger gefangen sind. Also sie können nicht gehen. Es soll auch genutzt werden, um Hamas-Mitglieder zu identifizieren. Bei dieser Sache frage ich mich einfach, wie die das machen sollen oder wollen. Als Hamas-Mitglied hast du jetzt nicht so einen Hamas-Ausweis oder so, ich weiß es nicht. Und dann kommt die Deportation mit dem Gefangenen-Zusammenhang. Also es ist wirklich ein Fiebertraum, der sich da aktuell entwickelt und der sich weiterentwickeln wird. Denn das ist jetzt erstmal frisch angekündigt, das soll da gebaut werden, da stehen jetzt die Bestrebungen. Ich halte euch auf dem Laufenden, ob das tatsächlich passiert oder ob die internationale Vereinbarung dieses Gefangenenlager mit dem Twist der Deportation vielleicht noch irgendwie verhindern kann. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich das alles nicht sagen. Ich wollte euch nur darüber informieren, dass die ersten nächsten Schritte wohl im Zusammenhang der Waffenruhe, der Verhandlungen zwischen Hamas und Israel, die Freilassung von 10 israelischen Geiseln sind. Ja, das ist ein kleiner Hinweis noch aus der Frankfurter Allgemeine, den ich so komprimiert gelesen hatte. Nichts Großes, aber doch Hinweis genug. Aufarbeitung der Corona-Pandemie. Da kommen wir jetzt zu dem etwas größeren Artikel aus der Zeit. Und bei der Corona-Pandemie gibt es ja aktuell die Situation rund um Jens Spahn und die CDU, die vollkommen korrumpiert und solidarisch hinter dem massiv korrupten Spahn sitzt. Ja, der hat ja jetzt von mir die letzten Tage auch schon den einen oder anderen Artikel mitbekommen, wo ihr mehr oder weniger mitbekommen konntet, ja, gleichzeitig, was da eigentlich gerade Phase ist. Und es ist nicht gut. Und hier in der Zeit geht es jetzt nochmal um die Umsetzung eines Untersuchungsausschusses beziehungsweise der alternativen Enquete-Kommission. Und meines Wissens soll die Enquete-Kommission sogar schon beschlossen sein. Lasst mich ganz kurz überprüfen. Ja, also es wird wohl kein Untersuchungsausschuss, sondern es wird eine Enquete-Kommission. Und das ist eine Katastrophe, tatsächlich. Nichtsdestotrotz teile ich euch jetzt kurz mit, was das bedeutet, wieso und weshalb und gebe euch einfach mal ein paar Informationen. Eine Enquete-Kommission soll die Pandemiepolitik aufarbeiten. Doch das Gremium ist weniger mächtig als ein Untersuchungsausschuss. Antworten auf die wichtigsten Fragen hier jetzt in dem Artikel. Was ist der Unterschied zwischen einer Enquete-Kommission und einem Untersuchungsausschuss? Mehrere Oppositionsparteien fordern schon länger einen Untersuchungsausschuss zur Politik während der Corona-Pandemie, vor allem die AfD. Diese Forderungen wollten sich weder Union noch SPD anschließen. Die AfD hat dazu an diesem Donnerstag einen Antrag für einen Ausschuss ins Parlament gebracht, der jedoch nicht angenommen wurde. Untersuchungsausschüsse sind gesetzlich geregelt. Einem Untersuchungsausschuss gehören nur Abgeordnete aus dem Parlament und keine Expertinnen an. Nach Artikel 44 des Grundgesetzes kann ein Untersuchungsausschuss vom Bundestag mit einem Viertel seiner Mitglieder beschlossen werden. Dieses soll dann bestimmte Entscheidungen oder Vorgänge untersuchen und das hat das Recht, Zitat, in öffentlicher Verhandlung die erforderlichen Beweise zu erheben. Kann die Öffentlichkeit aber auch ausschließen, wenn es um heikle Angelegenheit geht. Ein Untersuchungsausschuss hat bestimmte Sonderbefugnisse, die eine Enquete-Kommission nicht hat. Gerichte und Verwaltungsbehörden sind zu Rechts- und Amtshilfe verpflichtet, heißt es im Grundgesetz. Der Ausschuss kann also Auskünfte von den Behörden verlangen und auch Zeugen vorladen, die sich den Fragen des Ausschusses stellen müssen. Er kann jedoch niemanden rechtlich verurteilen. Gerichte bleiben in ihrer Beurteilung der Sachverhalte, sollten sie dazu aufgerufen werden, frei. Ein Untersuchungsausschuss soll vor allem das Verhalten und die Entscheidungen von Politikerinnen und Politikern untersuchen, sowie ihn Grüne und Linke etwa auch zur Maskenbeschaffung von Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn gefordert haben. Dabei geht es um die Klärung politischer Verantwortung in der Vergangenheit, weniger um künftige Handlungsempfehlungen. Eine Enquete-Kommission dagegen kann zwar Expertise anfragen und ist zum Teil auch von Expertinnen und Experten besetzt, aber sie hat keine besonderen Befugnisse und ist auf Zusammenarbeit angewiesen. Und jetzt könnt ihr vielleicht nachvollziehen, warum die Union eine Enquete-Kommission wollte, weil die keinerlei Befugnisse hat. Mit der Entscheidung, dass es eine Enquete-Kommission gibt, gibt es also mehr oder weniger schon die Entscheidung, dass da nichts draus kommen wird. Also es ist eine, da kommt nichts, da wird nichts draus werden. Also warum wollen Union und SPD eine Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie? Nachdem sich die frühere Ampelregierung von SPD, Grünen und FDP nicht auf eine Kommission zur Aufarbeitung der Pandemie einigen konnten, will die aktuelle schwarz-rote Koalition dies nun nachholen. Der Titel der Enquete-Kommission soll nach Antrag von Union und SPD im Bundestag, Zitat, Aufarbeitung der Corona-Pandemie und Lehren für zukünftige pandemische Ergebnisse lauten. Man wolle eine umfassende faktenbasiertes Gesamtbild der Pandemie, ihrer Ursachen, Verläufe und Folgen sowie der staatlichen Maßnahmen. Auch die sozialen Folgen der Pandemie und der Pandemiepolitik sollen beleuchtet werden. Zitat: Ziel ist es, im Fall des Auftretens einer vergleichbaren Pandemie aus den Erfahrungen mit der Corona-Pandemie heraus so vorbereitet zu sein, dass schnell, wirksam und mit klarer Kommunikation der Ziele gehandelt werden kann, heißt es im Antrag. Das bedeutet, die Enquete-Kommission wurde im Koalitionsvertrag schon festgelegt und hat überhaupt nichts mit den Verfehlungen von Jens Spahn zu tun. Dass die Union und die SPD also auf die Enquete-Kommission zielen, ist mehr oder weniger der spanische Freifahrtsschein, weil die hätte es ja so oder so gegeben. Da sie keinerlei wirkliche Befugnisse hat, sondern mehr darauf ausgelegt ist, für die Zukunft, was ja auch sinnvoll ist, aber nochmal im Kontext wichtig, für die Zukunft einen besseren Umgang mit einer zukünftigen Pandemie zu geben, kann ich mir nicht vorstellen, dass daraus Konsequenzen für Jens Spahn resultieren könnten. Ohne zusätzlichen Untersuchungsausschuss wird das im Sande verlaufen. So, weiter heißt es hier: In der Pandemie hat es weitreichende Einschnitte in die Grundrechte der Zivilgesellschaft und die Handlungsfähigkeit von Wirtschaft und Gesellschaft gegeben. Die Enquete-Kommission soll die Vorbereitung, Entscheidungen sowie die Einschnitte aufarbeiten, die zum Schutz vor allem von Risikogruppen vom Coronavirus in privaten und gesellschaftlichen Bereichen erlassen worden waren. Es geht um eine wissenschaftlich fundierte Aufarbeitung. Nochmal, das ist sinnig und das macht auch im Zusammenhang mit der Aufarbeitung dazu, ist zu befürworten, hat nur eben nichts mit der gegebenen Situation des Antrages, warum das gerade, also es hat nichts damit zu tun. Die Enquete-Kommission ist vollkommen unabhängig zu der Situation, mit der Jens Spahn aktuell konfrontiert ist. Was soll die Corona-Enquete-Kommission nun tun? Die Kommission soll verschiedene Aspekte des Umgangs mit der Corona-Pandemie analysieren. Dazu gehören laut Antrag der Früherkennung und Vorsorge sowie das Krisenmanagement mit den Bund-Länder-Runden der Ministerpräsidenten. Die Krisenstäbe und die Einbindung wissenschaftlicher Expertise beleuchtet werden sollen, aber auch der rechtliche Rahmen und die parlamentarische Kontrolle sowie die Eindämmungsmaßnahmen mit ihren Auswirkungen, vor allem auf Kinder und Jugendliche, Ältere und Sterbende. Untersucht werden zudem die Impfung, die Beschaffung von Schutzausrüstung und Tests, ein Thema, das im Zuge der Maskenaffäre um den ehemaligen Gesundheitsminister Jens Spahn bereits auf der Tagesordnung steht. Und schließlich soll es auch um Hilfen für Unternehmen sowie die Auswirkungen auf Kultur, Tourismus und Ehrenamt gehen. Bis zum 30. Juni 2027, ja, richtig gehört, soll die Kommission nach dem Antrag im Bundestag einen Bericht vorlegen. Na dann, 2 Jahre Zeit, easy. Indem sie ihre Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen abgibt. Möglich sind auch Zwischenberichte zu bestimmten Aspekten, damit sich Parlament und Politik damit befassen können. Zum Schluss sollen auch Sitzungsprotokolle veröffentlicht werden. Wie soll die Kommission zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie zusammengesetzt sein? Union und SPD schlagen in ihrem Antrag ein Gremium vor, dem 14 Sachverständige und 14 Abgeordnete aufgeteilt nach Fraktionsstärke im Parlament angehören sollen. Laut Antrag soll die Union 5 Abgeordnete benennen, AfD und SPD jeweils 3, die Grünen 2 und die Linke einen. Die Sachverständigen sollen im Einvernehmen benannt werden, mit Beteiligung von Ländern und Kommunen und verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen und Gesellschaftsbereiche vertreten. Gibt es keine Einigung, sollen die Fraktionen sie wie nach dem Abgeordnetenschlüssel benennen. Daneben soll die Kommission aber auch öffentliche Anhörungen von Experten, Interessenvertretern und Betroffenen abhalten und Gutachten einholen können. Auch die Perspektiven und Erfahrungen von Bürgern sollen so einbezogen werden. Wie stehen Politik und Gesellschaft denn jetzt dazu? Den Antrag, den die Koalitionsfraktionen von Union und SPD eingebracht haben, trugen nach einigen Änderungen nun auch Grüne und Linke mit. Die Grünen forderten von der Kommission jedoch angemessene Transparenz und Informationen der Öffentlichkeit über die Arbeit. Zitat: Ich erwarte von der Enquete-Kommission, dass sie aus der größten Gesundheitskrise unserer Zeit die richtigen Lehren zieht, sagte Grünpolitiker Janosch Dahmen. Dabei gehe es mehr als um Fehleranalyse. Zitat: Es geht um die Resilienz unserer Demokratie, unseres Gesundheitssystems, unserer ganzen Gesellschaft und diese zu stärken. Die Corona-Krise habe gezeigt, wie verletzlich Gesellschaften Vertrauen seien. Die Enquete-Kommission müsse Handlungsempfehlungen für die nächste Krise erarbeiten. Der Deutsche Caritas-Verband fordert zudem eine angemessene Einbeziehung der Zivilgesellschaft. Zitat: Für den Erfolg der Kommission wird es entscheidend darauf ankommen, bei ihrer Zusammensetzung die Erfahrung der Zivilgesellschaft profiliert einzubeziehen, sagte Caritas-Präsident Präsidentin Eva Welskop-Deffer. Insbesondere die Auswirkungen auf verletzbare Gruppen, aber auch die psychosozialen und gesundheitlichen Folgen für Kinder und Jugendliche sowie die Vereinsamung älterer Menschen müsste systematisch analysiert werden. Die Kommission müsse die Zivilgesellschaft Handlungsfähigkeit und die Handlungsfähigkeit stärken. So, und damit ist, also ihr habt schon gesehen, wie steht die Politik und die Gesellschaft dazu. Und ich muss ganz ehrlich sagen, im letzten Satz kam mir relativ wenig die Aufklärung zu den korrupten und offensichtlich nicht so geilen Machenschaften von Jens Spahn vor. Deswegen könnte man sagen, ist durch. Also wenn, also im Zusammenhang, sagen wir, ich mach's mal präzise. Ich gehe nicht davon aus, dass die Enquete-Kommission, die einen wichtigen Auftrag hat, sich mit den Verfehlungen von Jens Spahn, wozu nur ein Untersuchungsausschuss in der Lage wäre, auseinandersetzen wird, in demselben Ausmaß, in dem es erforderlich ist. Die einzige Möglichkeit, das nachhaltig zu machen, ist, Jens Spahn einem Untersuchungsausschuss separat von der Enquete-Kommission und seinen Verfehlungen auszusetzen. Sollte das nicht kommen, kann die SPD sich gehen und die Union und Jens Spahn selbst auch. Das wäre, also, das ist schlecht. Das ist schlecht. Ich hoffe, dass aus der Opposition heraus von Grün und von Links da nochmal ein Antrag kommt, unabhängig von der Scheiße, die die Faschos einreichen. Bezüglich eines Untersuchungsausschusses zu den Verfehlungen von Jens Spahn. Das ist so das Fazit, das ich hier rausziehe. Ne? Ich finde es vollkommen nachvollziehbar, AfD-Anträgen nicht zuzustimmen. Das ist richtig und wichtig. Das ist wirklich richtig und wichtig. Deswegen muss aus der Opposition heraus von links und von grün ein separater Antrag eingeführt werden. Und daraus kann dann was passieren. Das ist okay. Da muss man dann weitermachen. Gut. Das ist ein Artikel aus der Zeit. Den wollte ich euch nicht vorenthalten. Deswegen habe ich das hier jetzt mal präsentiert. Ich habe noch einen Artikel, der sich ein bisschen mit, in welcher Reihenfolge mache ich? Wo mache ich das jetzt? Welchen Artikel nehme ich zuerst? Ich höre mit dem Artikel mal auf. Ich habe einen Artikel aus der Zeit, aber ich verschiebe das ganz kurz, damit ihr das am Ende hört. Ne? Ich fange an mit einem Artikel aus der Zeit, der ist von gestern Abend. Mehr oder weniger Nacht, 20 Uhr. Und zwar geht es um China. Frostige Stimmung zwischen China und der EU. Chinas Außenminister hat erklärt, sein Land habe kein Interesse, dass Russland in der Ukraine verliert. Die Europäische Union hat gerade zwei existenzielle Probleme mit China. Dass es den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine stützt und das Unternehmen aus der Volksrepublik massenhaft subventionierte Waren nach Europa exportieren wollen. Die Differenzen sind so groß, dass für Ende Juli angesetzter gemeinsamer Gipfel in China wahrscheinlich von 2 Tagen auf 1 Tag verkürzt wird. Die EU-Vertreter wollen an diesem 2. Tag eigentlich über die Schwierigkeiten europäischer Unternehmen in China sprechen. Gastgeber China aber wollte lieber gut laufende gemeinsame Projekte präsentieren. Worum es geht, spiegelt eine Rede von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag im Europaparlament in Straßburg mit. Zu Putins Krieg sagte sie, Zitat, China ermöglicht de facto Russlands Kriegswirtschaft. Die, Zitat, beharrliche Unterstützung für Russland führe zu, Zitat, mehr Instabilität und Unsicherheit hier in Europa. Und wie China mit dem Krieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin interagiere, Zitat, wird ein entscheidender Faktor für die zukünftigen Beziehungen zwischen der EU und China sein. Aus von der Leyen spricht tief sitzender Ärger darüber, dass die Führungskader der in China herrschenden kommunistischen Partei die Interessen Europas nicht wirklich ernst nehmen. Dass sie die EU als Verhandlungspartner offenbar für schwach halten. Chinas Führung wird die Unterstützung für Putin so schnell nicht einstellen. An einem schnellen Ende von Russlands Krieg hat man kein großes Interesse. Das wurde Anfang Juli deutlich, als Chinas Außenminister Wang Yi der Europäischen Unions Außenbeauftragten Kaya Kallas in einem privaten Statement gesagt haben soll, dass seine Regierung es sich gar nicht leisten könne, dass Putin den Krieg in der Ukraine verliere. Man befürchte, die USA würden sich dann voll auf ihre Rivalität mit China konzentrieren. Das berichtet die South China Morning Post unter Berufung auf EU-Beamte, die mit dem Gesprächsverlauf vertraut sind. Ich denke, wir können so langsam, ich lese erstmal weiter und dann ziehe ich das Fazit daraus. Für die Ukraine wäre das eine schlechte Nachricht, zumal die China-Hardliner in der Trump-Regierung, etwa Pentagon-Staatssekretär Elbridge Colby, es gar nicht abwarten können, militärische und finanzielle Ressourcen aus Europa in Richtung Ostasien abzuziehen, als Gegenpol zu sich im Westpazifik ausbreitenden Volksbefreiungsarmee. Wangs Äußerung ist tatsächlich keine Überraschung. Auch wenn sie im direkten Gegensatz zu Chinas offiziellem Narrativ steht. Man sei ein neutraler Staat. Diese Erzählung ist aber ohnehin lange widerlegt. Chinesische Unternehmen liefern Dual-Use-Güter für Putins Kriegswirtschaft, kaufen günstiges Öl und Gas von russischen Energiekonzernen, die wegen des Ukraine-Kriegs vom Westen sanktioniert wurden. Staatschef Xi Jinping liefert Russlands Präsidenten eine große politische Bühne. Beide zelebrieren für die Öffentlichkeit eine Art Freundschaft. Gegenüber Carlas soll Wang den Vorwurf zurückgewiesen haben, China unterstütze Russlands Kriegsanstrengungen materiell und militärisch. Er meinte, wenn China dies täte, hätte Russland längst gewonnen.
Ja, sicherlich.
Russland wird in 3 Tagen vor Kiew stehen und dann ist der Ukraine gefallen.
Ja, ja, klar, I know.
Doch die von europäischen Politikern lang gehegte Hoffnung, dass Chinas Staatschef Xi Jinping auf Wladimir Putin einwirkt, um den Krieg zu beenden, ist damit endgültig hinfällig. Zu Chinas Verstimmung plant die EU-Kommission nun Sanktionen gegen 2 chinesische Banken, denen die Umgehung westlicher Sanktionen gegen Russland vorgeworfen wird. Auch Europas 2. China-Problem sprach die Kommissionspräsidentin am Dienstag an. China würden die Weltmärkte mit subventionierten Überkapazitäten überschwemmen. Damit wolle Peking nicht nur die eigenen Industrie ankurbeln, sondern auch den internationalen Wettbewerb ersticken. Das betrifft in erster Linie die Automobilindustrie, die Elektronikbranche, die Stahlindustrie sowie die Solarzellen. Deswegen hat die EU-Kommission unter anderem hohe Zölle auf subventionierte E-Autos aus China festgelegt. Kurzer Spoiler. Gottlos auf Mutter ist übrigens von der chinesischen Beeinflussung auch nicht ganz frei. Wir bekommen jetzt regelmäßig von unterschiedlichen chinesischen Herstellern E-Mails dazu, wie viel günstiger die unsere Textilien herstellen können. Und wir reden davon, dass die in einem 1 bis 2 Euro Bereich sich bewegen. Für das wir aktuell so um die 19 bezahlen, wollen die für 1 bis 2 Euro herstellen. Es ist fucking insane. Das ist fucking insane. Natürlich reden wir hier von Kapazitätsgrößen so 10.000 Stück, 15.000 Stück. Ne, das ist selbst für uns noch ein bisschen viel. Aber das ist holy shit, bro. What the fuck? Keine Ahnung, wie kann sich das überhaupt noch irgendwie rechnen? Ni hao auf Mutter an der Stelle, aber das ist crazy. Wir kriegen dazu auch E-Mails. Wir kriegen dazu schlecht übersetzte E-Mails, die immer mit folgenden Worten beginnen. Hallo Freund. Das ist halt ist entweder aus Chinesisch ins Englisch ins Deutsch übersetzt, aber es ist, oder vielleicht aus Chinesisch ins Deutsch, aber da steht immer als Begrüßung, hallo Freund. Und dann, wir bieten an, bla 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 und wir machen für euch alles. Das ist crazy. Also, was die subventionierte Überschwemmung der Märkte angeht, holy fuck. Holy fuck. Die EU beklagt auch, dass europäische Unternehmen keinen fairen Marktzugang in China haben. So kam die Kommission Anfang des Jahres zu dem Schluss, dass in der EU hergestellte Medizinprodukte von öffentlichem Beschaffungsmarkt Chinas ferngehalten werden. Chinesische Unternehmen wurden darauf von öffentlichen Ausschreibungen für die Medizinprodukte in Europa ausgeschlossen. Am Sonntag legte Chinas Behörden wieder nach. Europäischen Herstellern würden ab sofort zusätzliche Beschränkungen auferlegt. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt der Friktion zwischen Europa und China. EU-Vertreter sagen, dass China sich bei den Verhandlungen zur Überproduktion und zum fairen Marktzugang kaum bewegt. Hinzu kommt, dass China jetzt als Druckmittel gegen Donald Trump Zölle, Ausfuhrkontrollen für seltene Erden instrumentalisiert, um die Ausfuhren zu beschränken. Diese Rohstoffe sind unverzichtbar bei der Herstellung moderner technischer Produkte. Sie werden benötigt für Batterien, Windkraftanlagen und vieles mehr. China fördert etwa 60% des weltweiten Bedarfs und setzt 90% der Weiterverarbeitung um. Die Industrien westlicher Staaten sind beim Einkauf seltener Erden von China abhängig. Und die Ausfuhrbeschränkungen gegen die USA haben auch Europa betroffen. Zitat, Chinas Beschränkungen für seltene Erden zwangen Washington zu Zugeständnissen und fordert Peking dasselbe von Europa. Die Abschaffung der EU-Zölle auf Elektrofahrzeuge, die Öffnung der Türen für chinesische Investitionen und die Einstellung der Untersuchung chinesischer Subventionen, konstatiert China-Expertin Janka Oertel vom European Council of Foreign Relations. Die EU müsse sich dagegen wehren. Das alles sind schlechte Voraussetzungen für einen gemeinsamen Gipfel. Wahrscheinlich wird er so enden, wie es Italiens Botschafter in Peking vor ein paar Tagen prognostizierte. Es tut mir leid, pessimistisch zu sein. Der nächste EU-China-Gipfel wird ein wunderbarer Gipfel mit wunderbaren Grundsatzerklärungen sein, aber ich bezweifle, dass wir schrittweise strategische Fortschritte erzielen werden. Tja, man muss das final sagen, es gibt jetzt mehrere Artikel, die ich dazu schon immer herausgearbeitet habe. China steht an der Seite, links oder rechts neben Russland und nicht vor Russland, um irgendetwas zu verhindern. Die stehen rechts oder links neben Russland und geben denen halt Deckung. Ich wünschte, es wäre nicht so. Es ist aber so. Es ist leider so. Schade, schade, schade. Es gibt aber auch gute Nachrichten. Das wird jetzt ein bisschen, naja, ich fordere euch heraus, das ist okay. Der Freiwillige Wehrdienst hat jetzt das erste Mal so ein bisschen Eckdaten zur zukünftigen Bezahlung von Wehrdienstleistenden gegeben. Und allgemein wird wohl da ein bisschen das Geld angehoben. Die Bundeswehr will den Sold für Wehrdienstleistende anheben. Wie Zeitsoldaten sollen sie im Monat rund 2000 Euro netto erhalten. Das sieht das neue Wehrdienstgesetz vor. Um die Bundeswehr für Wehrdienstleistende attraktiver zu machen, plant Verteidigungsminister Boris Pistorius, die Bezahlung für Rekruten kräftig aufzustocken. So sollen Wehrdienstleistende künftig, so wie Zeitsoldaten auch, bezahlt werden und somit mehr als 2000 Euro netto im Monat für ihren Dienst erhalten. Ey, um das kurz in die Relation zu setzen, als es noch den Wehrdienst gab, hat man 480 Euro bekommen oder so. Oder 500. Knapp. Nicht so, also so um den Dreh. Es waren 380, 400, okay. Kann sein, dass es noch weniger ist. Kann sein, dass der ein oder andere sagt, ich kenne das noch in D-Mark. Okay. Alles klar. Eine Steigerung um 80% zum bisherigen Sold der Rekruten. Alle Wehrdienstleistende sollen demnach laut dem Spiegel künftig als Soldatinnen und Soldaten auf Zeit berufen werden. Damit gehe eine Bezahlung nach dem Bundesbesoldungsgesetz einher, die deutlich besser ist als die bisherigen Bezüge der sogenannten freiwilligen Wehrdienstleistenden, berichtet das Magazin. Pistorius will Ende August dem Kabinett einen Gesetzesentwurf zur neuen Einberufungspraxis vorlegen. Union und SPD hatten sich in ihrem Koalitionsvertrag auf einen Wehrdienst verständigt, Zitat, der zunächst auf Freiwilligkeit basiert. Das Wort Wehrpflicht kommt daran nicht vor. Pistorius' Pläne für den neuen Wehrdienst sehen vor, dass zunächst an alle jungen Männer und Frauen ein Fragebogen versandt wird. Männer müssen ihn ausfüllen, für Frauen ist das freiwillig. Dabei soll das Interesse am Dienst in der Bundeswehr abgefragt werden. Geeignete Kandidaten werden dann zur Musterung eingeladen. Geplant ist, laut Medienberichten, mit 15.000 neuen Wehrdienstleistenden zu beginnen und eine verpflichtende Musterung ab 2027 dann einzuführen. Der Pool, an den sich neue Wehrdienste richtet, ist die Altersgruppe der 18- bis 25-Jährigen. Das neue Gesetz formuliert auch die Voraussetzungen für eine Aktivierung der Wehrpflicht im Notfall. Im Entwurf werde der Bundesregierung die Möglichkeit eingeräumt, Zitat, mit Zustimmung des Deutschen Bundestages, die verpflichtende Heranziehung von Wehrpflichtigen zu veranlassen, wenn die verteidigungspolitische Lage dies erfordert, zitiert der Spiegel. Laut Entwurf soll eine Einberufung zudem möglich sein, wenn die verteidigungspolitische Lage, Zitat, einen kurzfristigen Aufwuchs der Streitkräfte zwingend erfordert, der auf freiwilliger Grundlage nicht erreichbar ist. Als Voraussetzung wird demnach aber auch genannt, dass Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität des Wehrdienstes noch nicht rechtzeitig zu genügend freiwilligen Bewerbungen führen. Die Wehrpflicht war also 2011 vom damaligen Verteidigungsminister Theodor zu Guttenberg ausgesetzt worden, ist aber weiter im Grundgesetz verankert. Sie kann mit einfacher Mehrheit der Regierungskoalition von Union und SPD wieder eingeführt werden. Für eine allgemeine Dienstpflicht, die dann auch für Frauen gilt, müsste das Grundgesetz geändert werden. Die dafür nötige Mehrheit ist derzeit nicht zu erkennen. Im Konfliktfall bräuchte die Bundeswehr vor dem Hintergrund neuer NATO-Vorgaben eine Truppenstärke von 460.000 Soldatinnen und Soldaten. Derzeit gibt es aber nur gut 182.000 aktive Soldaten sowie 49.000 aktive Reservisten. Pistorius strebt nun mindestens 60.000 zusätzliche aktive Soldaten und Soldatinnen an, sowie eine Gesamtzahl von 200.000 Reservisten. Pistorius' Wehrdienstpläne waren auch in der eigenen Partei auf Vorbehalte gestoßen. Auf dem SPD-Parteitag Ende Juni einigte sich der Minister dann auf eine Formulierung, nach der durch die Steigerung der Attraktivität des Wehrdienstes, Zitat, wir den notwendigen Aufwuchs der Reserve und der Bundeswehr insgesamt erreichen. Oh. Ich gebe euch das einfach mal mit, weil das ist schon, bewertet das jetzt mal selber. Über Jahre wurde, seitdem Hartz IV eingeführt wurde, in Deutschland ein extremer Niedriglohnsektor eingeführt. Das Gehalt wächst nicht im gleichen Maße wie die Ausgaben und die dazugehörigen notwendigen Verpflichtungen. Miete steigt wie blöde, Lebensmittel werden teurer, das teurer und teurer und das Gehalt wächst nicht mit. Zu diesen Aussichten gesellt sich jetzt ein freiwilliger Wehrdienst, der dir 2000 Euro netto anbietet, für Menschen, die sich so viel Geld kaum mehr vorstellen können. In einer Zeit, in der die Lage ein bisschen angespannt ist, erscheint das als ein ziemlich überdurchschnittlicher bezahlter Job. Also überdurchschnittlich meine ich nicht wegen der Tätigkeit selber, sondern überdurchschnittlich im Kontext der Tätigkeiten, die man vielleicht sonst so machen könnte. Ha, und dann wird vielleicht der wenig qualifizierte Kevin sich fragen, mein Gott, Digga, warum irgendwo Lagerlogistik machen und irgendwie den Gabely-Stapely fahren? Ich kann einfach zur Bundeswehr gehen, hab Kostlogie for free und steck mir sechs Monate lang 2000 Euro netto den Monat ein. Und nach 6 Monaten frage ich mich, ob ich das nicht behalten will. Warum immer Kevin? Mein Gott, das kann doch der Stefan sein. Mein Gott. Ihr versteht, was ich meine. Sorry, hab grad nicht zugehört, musst du mich bewerben. Ich, ja. Und ich kann es dir nicht mal verübeln. 2000 Euro netto, Digga. Krass.
Das lohnt sich.
Das lohnt sich. Was sich allerdings nicht mehr lohnt, ist ein Parteibuch in Rheinland-Pfalz zu haben. Zumindest von der AfD. Das ist nämlich der letzte Artikel, den ich für euch habe. Aus der Zeit. Rheinland-Pfalz stellt keine AfD-Mitglieder mehr ein. Wer in Rheinland-Pfalz im öffentlichen Dienst arbeiten will, muss sich zur Verfassungstreue bekennen. Eine AfD-Mitgliedschaft widerspricht dem, sagt die Landesregierung nun. Das Bundesland Rheinland-Pfalz verwehrt AfD-Mitgliedern den Zugang zum öffentlichen Dienst. Wie Innenminister Michael Ebling ankündigt, wird im Einstellungsverfahren künftig eine schriftliche Belehrung über die Verfassungstreue verpflichtend sein. Bewerberinnen und Bewerber für den öffentlichen Dienst müssen somit erklären, dass sie in den vergangenen 5 Jahren keiner extremistischen Organisation angehört haben. Grundlage soll eine vom Verfassungsschutz regelmäßig aktualisierte Liste extremistischer Gruppen und Organisationen sein, bei denen hinreichende Anhaltspunkte für eine verfassungsfeindliche Bestrebung vorliegt. Zitat: Auf dieser Liste wird dann auch die AfD geführt. Wer die vorgesehene Erklärung verweigere und somit den Zweifel an der eigenen Verfassungstreue nicht ausräumen könne, werde nicht in den öffentlichen Dienst eingestellt. Für bereits verbeamtete Personen könne die Mitgliedschaft in einer gelisteten Organisation ein disziplinarrechtlich relevantes Dienstvergehen darstellen. Bei öffentlichen Verstößen drohe gar die Entfernung aus dem Dienst. Entscheidend sei und bleibe aber jedenfalls der jeweilige Einzelfall. Das Innenministerium teilte mit, die entsprechende Verwaltungsvorschrift zur Verfassungstreue von Beamten grundlegend überarbeitet und das Landesdisziplinarrecht verschärft zu haben. Zitat: Verfassungstreue ist kein Wunsch, keine Empfehlung, kein Lippenbekenntnis, sagte Ebling. Sie ist die unverrückbare Pflicht jedes Beamten in unserem Land. Extremismus sei mit der Statur des Beamten nicht vereinbar. Für Polizisten, Polizeibeamtinnen und Beamte gelte dem Innenministerium zufolge sogar noch strengere Anforderungen. Neben der Pflicht zur Verfassungstreue seien sie zusätzlich verpflichtet, Zitat, das Ansehen der Polizei zu wahren und sich dem Dienst wie auch privat aktiv für öffentliche Sicherheit einzusetzen. Vor der Einstellung erfolge zusätzlich eine umfassende Zuverlässigkeitsprüfung. In Rheinland-Pfalz wird die AfD vom Verfassungsschutz bereits beobachtet. Bei der Vorstellung des Berichts des Rheinland-Pfälzischen Landesamts für Verfassungsschutz hatte Innenminister Ebling gesagt, die AfD habe keinen gemäßigten Flügel mehr. Die Radikalisierung nehme zu. Ähnliche Regelungen wie die nun im Rheinland-Pfalz beschlossenen gelten bereits in Baden-Württemberg und in Bayern. Dort müssen AfD-Mitglieder ihre Parteizugehörigkeit bei einer Bewerbung für den öffentlichen Dienst sogar angeben. Auch in anderen Bundesländern sind entsprechende Verschärfungen bereits im Gespräch. Oh, oh, oh. This is what I told you. Das ist das, was ich gesagt habe. Jetzt ist die Frage, ne? Die Lippenbekenntnisse zu den Faschos? Ist das denn noch aktuell, wenn du deswegen deinen scheiß Job verlierst? Ich hoffe, es ist so, ne? Weil dann fühlst du vielleicht mal, wie es sich anfühlt, Bürgergeld zu bekommen und wirst feststellen, dass das ja gar nicht so viel ist. Und vielleicht merkt man dann auch, damn, Alter, das ist sogar noch 100 Euro mehr, als man vom Asyl, von Asylbewerbern bekommt. 100 Euro, um genau zu sein, 103. Richtiger und wichtiger Schritt.
Richtiger
und wichtiger Schritt an der Stelle. Und ich hoffe, und es ist auch klar, dass das weitergehen wird. Wir haben ja aktuell, um das kurz in den richtigen Kontext zu setzen, wir haben aktuell eine Stillhaltevereinbarung bezüglich zwischen dem Verfassungsschutz und der, weiß ich nicht, Öffentlichkeit oder der AfD selber, weil sie ja zuletzt als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wurde. Und man hat aus den vorherigen Einstufungen gelernt und hat gesagt, okay, wir machen eine Stillhaltevereinbarung, bis das Gericht das entschieden hat, weil die logischerweise dann vor Gericht gehen. Bis jetzt haben sie immer verloren und sie werden auch dieses Mal verlieren. Und danach ist es dann mehr oder weniger in trockenen Tüchern, dass die AfD eine rechtsextreme Bestrebung ist. Nichts mehr um Verdachtfall, nicht mehr um vermutet, sondern ganz klar. Und damit werden dann deutlich schärfere Maßnahmen ergriffen. Und das begrüße ich tatsächlich sehr. Offensichtlich. Das begrüße ich sehr. Wie lange dauert so eine Verhandlung? Oh, das ist schwierig individuell zu sagen. Ich glaube, das letzte Mal hat ein Jahr gedauert. Und das läuft ja jetzt schon 3-4 Monate. Also sowas um den Dreh. Ihr werdet es mitkriegen. Also wenn das Gericht sagt, hey, es sollte auf jeden Fall noch vor der nächsten Bundestagswahl, sollte es schon klar sein. Das hat aber nichts mit einem Verbot zu tun. Das Verbot ist davon unabhängig. Ja, und das würde ich sagen, Ladies and Gentlemen, das waren die Nachrichten. Das ist alles, was ich vorbereitet habe. Ich hoffe, ihr habt ein paar Informationen mitbekommen, die ihr noch nicht hattet. Und das ist dann alles, was ich für euch habe. Ne? Danke für die Aufmerksamkeit.